COP26, COP27, COP28, COP29. Wie viele Konferenzen braucht es eigentlich, bis das Klima gerettet ist? Extremwetterereignisse werden immer extremer. Die Zeit zu handeln wird knapp, warnen Klimaexperten. Wie ist die Welt zu retten? Darüber verhandeln die Staaten bei einer Klimakonferenz nach der anderen. Aber mal im Ernst, was bringt das? Darauf suchen wir eine Antwort, und zwar mit SWR-Klimajournalistin Janina Schreiber. Sie ist, ganz im Gegensatz zum deutschen Kanzler Olaf Scholz, mit dabei bei der diesjährigen COP29 in Baku in Aserbaidschan. Einem Land, das eigentlich selbst zu den Großen im Öl- und Gasgeschäft gehört. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Mich hört ihr immer dann, wenn Viktoria mal nicht hier sein kann. Heute ist Montag, der 11. November, der Tag, an dem die COP29 startet. Hallo Janina.
Hallo Benedikt.
Janina, du berichtest diese Woche von der diesjährigen Weltklimakonferenz, der COP29, die in Baku, also der Hauptstadt von Aserbaidschan, stattfindet. Mit welchen Gefühlen im Gepäck reist du nach Baku?
Ja, puh. Also wenn wir auf die vergangene Woche blicken, was da weltpolitisch so passiert ist, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch zum Beispiel in den USA, Trumps Wahlsieg, dann ist das natürlich jetzt kein wunderbares Vertrauenssignal, mit dem wir da in die Klimaverhandlungen starten. Und es geht um Klimafinanzierung diesmal. Das sind sowieso harte Verhandlungen, die da zu erwarten sind. Also ich bin gespannt, sagen wir es mal so, aber ein bisschen auch angespannt.
Ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass diese Konferenz ausgerechnet in Aserbaidschan stattfindet.
Ja, ich glaube, viele haben sich darüber gewundert, ne? Naja, Aserbaidschan ist jetzt schon das dritte Mal in Folge eine COP-Präsidentschaft, die von einem Öl- und Gasstaat eben geleitet wird. Wir waren ja in Ägypten erst und dann in den Vereinten Arabischen Emiraten in Dubai und jetzt eben in Baku. Ja, und Öl und Gas, die machen 90% der Exporte da aus. 60% des Staatshaushalts kommen aus den Einnahmen von Öl und Gas in Aserbaidschan. Dieses Land basiert wirklich auch auf fossilen Energien. Und das steht natürlich unter keinem guten Vorzeichen.
Woran machst du das fest?
Im Mai hat der Petersberger Klimadialog stattgefunden in Berlin. Und da hat der Präsident Ilham Aliyev das eher zweifelhaft gelassen.
But I was always saying that having oil and gas deposits is not our fault. It's a gift of the God.
Öl und Gas, das sind Geschenke Gottes. Und es ist eben nicht die Schuld Aserbaidschans, dass sie diese fossilen Energien haben und eben auch nutzen.
There should be no discrimination.
Also er hat da schon im Hinblick, glaube ich, auch auf die Klimakonferenz klargemacht, wir sollen bitte nicht diskriminiert werden dafür, dass wir eben diese fossilen Energien besitzen und auch weiter fördern.
But at the same time, countries with fossil fuel, as I said already, should be among those who demonstrate solidarity.
Aber natürlich spricht das schon auch von der Verantwortung für diese Gaben. Also er will weiterhin den Nutzen dieser Vorkommen verteidigen und sagt, er wird auch Länder in den internationalen Klimaverhandlungen unterstützen, die das weiterhin fördern wollen. Gleichzeitig erlebt man natürlich auch, dass Aserbaidschan sich jetzt in der Präsidentschaft schon auch präsentiert als ein Land, was in erneuerbare Energien wie Windenergie beispielsweise und Solarenergie investieren will und schon auch dazu aufruft, dass man Entwicklungsländer bei der Klimafinanzierung unterstützt.
Falls ihr mehr über Aserbaidschan erfahren wollt, auch warum das Land immer wieder in Sachen Rechtsstaatlichkeit in der Kritik steht, empfehlen wir euch unsere 11KM-Folge Das Aserbaidschan-Dilemma. Link findet ihr in den Shownotes. Jetzt hängt der Erfolg dieser Konferenz ja nicht nur von dem Gastgeberland ab, sondern auch vor allem von dem Willen der Teilnehmerstaaten. Wie sieht's denn da aus? Wie motiviert gehen die Staaten zu dieser Verhandlung, zu dieser Konferenz?
Also das kann man natürlich nicht ohne die US-Wahl im Rücken und der aktuell zerrütteten Regierung in Deutschland betrachten. Denn tatsächlich war, wenn man so Entwicklungsorganisationen und Beobachtern der Klimakonferenzen zugehört hat seit dem Sieg von Trump, da waren schon gemischte Gefühle am Start. Also einerseits ist klar, die Verhandelnden vor Ort werden die gleichen sein. Also es werden die Verhandelnden der beiden Administrationen sein und die Positionen sind ungefähr auch die gleichen. Natürlich ist fragwürdig, wie ambitioniert da tatsächlich die US-Regierung da noch vorgehen kann und wie glaubwürdig die US-Regierung dann auftreten kann, wenn sie ambitionierte Klimaziele fordert. Auch im Hinblick beispielsweise auf Staaten wie China, bei denen jetzt vermehrt eben auch die Frage aufgeworfen wird, dass die eben mit auch einzahlen sollen, mit auf dieses Klimafinanzierungsziel mobilisieren sollen. Und da erwarten uns, glaube ich, schon taffe Verhandlungen vor Ort.
Warum ist man denn so besorgt derzeit, dass diese Konferenz nicht klappen könnte?
Naja, man guckt auf der internationalen Bühne natürlich schon auch auf andere Konferenzen, gerade international. Es lief ja gerade die Weltnaturkonferenz in Cali.
Es geht auch um ihn. Eisbären drohen wie viele Wildtiere auszusterben. In Cali beraten 196 Staaten, wie sie das bremsen können. Gesucht, ein Fahrplan, wie die Länder 30% ihrer Land- und Meeresflächen schützen können, etwa Wälder und Moore.
Ja, und da wollte man sich eigentlich auch auf ein Finanzziel einigen, um eben dieses Ziel aus 2022 in Montreal zu bestätigen, dass man 30% der Land- und Meeresfläche bis 2030 unter Schutz stellen will. Auch das braucht Geld, also Umsetzung von Klima- und Naturschutz, das braucht immer Geld. Und das hat eben nicht geklappt. Also die zentrale Streitfrage, die blieb ungelöst. Wie viel Geld können die Industriestaaten da bereitstellen zum Schutz von Regenwäldern oder Savannen und wie soll diese Finanzierung verwaltet werden? Und am Ende war es tatsächlich so, dass man so lange verhandelt hat, dass die Konferenz gar nicht mehr beschlussfähig war.
Eine Einigung zu Finanzierungsfragen des Artenschutzes kam nicht mehr zustande. Viele Teilnehmende waren bereits abgereist, nachdem die Konferenz verlängert worden war.
Also wirklich verhandeln über Tage und am Ende trotzdem keine Einigung bei der Weltnaturkonferenz. Wenn wir jetzt auf die kommende Weltklimakonferenz, die COP29 in Baku blicken, was werden da eigentlich die wichtigen Themen sein?
Dieses Mal geht's ums Geld. Die Länder, die sollen sich auf ein neues Klimafinanzierungsziel einigen. Also im besten Fall ist das eine konkrete Summe Geld, die vor allem von den Industrienationen dann nach 2025 mobilisiert werden soll für ärmere Länder. Und eigentlich ist jedem klar, diese Summe muss höher sein als die 100 Milliarden US-Dollar, die eben bislang galten. Die fließen auch erst seit 2022. Übrigens auch erst dann 2 Jahre zu spät. Das sorgt natürlich dann nicht gerade für großes Vertrauen. Und da stehen schon auch jetzt Forderungen im Raum, vor allem von den Entwicklungsländern, dass es diesmal mindestens 1 Billion US-Dollar pro Jahr sein müssen. Und je besser diese Einigung beim Klimafinanzierungsziel ausfällt, desto besser können die Länder eben auch ihre nationalen Klimaziele stricken. Das ist so das Herzstück des Pariser Abkommens. Die Klimapläne alle 5 Jahre und die nächsten hoffentlich dann ambitionierteren Klimapläne, die müssen bis Februar 2025 vorliegen, also schon in wenigen Monaten. Und gerade dann ärmere Länder, die können natürlich ambitionierter sein, wenn sie wissen, okay, da wird eine große Summe Geld von den Industrienationen kommen. Da können wir also beispielsweise auch total ambitionierte Ausbaupfade für Erneuerbare mit reinschreiben. Weil klar ist, wir sehen ja, wenn wir zum Beispiel nach Spanien gucken schon, die Klimakrise verursacht schon Schäden, auch in Milliardenhöhen. Da müssen wir uns nur mal ans Ahrtal 2021 bei uns zum Beispiel erinnern. Also das sind schon relevante Größen und die Zeit, also das Zeitfenster, wenn man mit Klimaforschenden redet, das wird immer enger.
Die Rekordmessungen des europäischen Klimadienstes Copernicus setzen sich weiter fort. So lag im vergangenen Monat die Durchschnittstemperatur bei gut 15,2 Grad. Das sind rund 0,8 Grad mehr als der Oktoberdurchschnitt von knapp 3 Jahrzehnten davor.
Johann Rockström, einer der bekanntesten Klimaforscher weltweit, Direktor des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung.
Unfortunately, this is very worrying. I'm concerned that we're not likely to make very much progress.
Der hat neulich auch nochmal gesagt, wir Klimaforschenden, wir werden immer nervöser, weil wir merken, unser Planet, der verliert so die Resilienz. Und man guckt ja mit wirklich großer Sorge auf die steigende Temperatur der Ozeane und man kann sich noch nicht so richtig erklären, warum die eigentlich so warm sind. Und man muss sich da nochmal vor Augen führen, Ozeane sind eben riesige Wärmespeicher auch. Also der Planet, so wie er funktioniert, hat eigentlich super viel von dem, was wir an zusätzlichen Treibhausgasen in die Atmosphäre gepustet haben, eigentlich schon ganz gut gepuffert. Und wenn er jetzt eben seine Resilienz verliert, seine Widerstandsfähigkeit, dann ist das wie so ein Patient, der da eben auf der Liege liegt und wir wissen, das Immunsystem ist total angeknackst und dann treffen uns Krankheiten natürlich noch härter.
Also eine ziemlich wichtige Konferenz, die da in Baku stattfindet. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, COP29, das ist dann so richtig großer Bahnhof, viele, viele Leute, viele Delegierte aus der ganzen Welt.
Ja, das ist ein großer Bahnhof. Also man muss sich so eine Klimakonferenz vorstellen. Es gibt immer diesen Verhandlungsteil und gleichzeitig gibt es auch einen Messeteil, wo sich eben dann die einzelnen Länder nochmal vorstellen mit eigenen Pavillons und da auch viele Entwicklungsorganisationen beispielsweise vor Ort sind. Es gibt auch viele Unternehmen. Die Zahl der Lobbyisten ist ja auch gewachsen. Das kam beispielsweise im vergangenen Jahr bei Dubai auch nochmal raus.
Es ist auch eine Weltklimakonferenz der Lobbyisten. Interessensvertreter von Öl, Gas und Kohle an jeder Ecke.
Dass nach Angaben von Entwicklungsorganisationen, nach Berechnungen von denen wohl die Zahl der Lobbyisten, vor allem von fossilen Unternehmen, teils ja sogar höher war als die Zahl der Verhandelnden von wirklich vulnerablen, also verwundbaren Staaten, die sowieso schon von der Klimakrise getroffen sind.
Viele Klimaschutzaktivisten verärgert. Mehr als 2400 Lobbyisten allein für fossile Energieträger können sich hier völlig ungehindert bewegen.
Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Die COPs sind so richtige Mega-Events geworden. Also im vergangenen Jahr hat man da von 100.000 Teilnehmenden teils geredet.
Nicht dein Ernst, wirklich?
Tatsächlich, also wirklich eine große Menge. Die Vorzeichen für dieses Jahr stehen, glaube ich, auf etwas weniger. Also ich habe jetzt Zahlen von 40.000 gelesen. Wie viele das im Endeffekt dann werden, das sehen wir dann natürlich dann vor Ort. Und dann wird wirklich 2 Wochen verhandelt.
Janina, bevor ich es vergesse, wir haben ja gerade über die COP16 gesprochen. Dann reden wir hier die ganze Zeit über die COP29, also in Baku. Wofür steht dieses COP eigentlich?
Ja, COP, das sind die Conference of the Parties, also die Parteien, die Staaten, die sich eben unter der Rahmenkonvention der jeweiligen COPs dann zusammengefunden haben. Im Fall der COP29 ist das die Klimarahmenkonvention. Da haben wir gut 200 Staaten jetzt dabei, die da eben sich dann zusammenfinden und verhandeln müssen.
Und die Zahlen stehen dann quasi für die Anzahl der Konferenzen, also es ist die 29. Konferenz, die zum Weltklima stattfindet?
Richtig, genau.
Wir haben jetzt gehört, es könnte schwierig werden, auch bei dieser COP eine Einigung zu erzielen. Liegt das auch so ein bisschen an dem Verfahren, wie die COP aufgebaut und organisiert ist?
Naja, wie funktioniert die COP, muss man da vielleicht auch mal fragen. Und da sitzen ja wirklich dann 197 Vertragsstaaten plus die EU an einem Tisch, also fast 200 Staaten, die sich irgendwie auf einen Konsens einigen müssen. Natürlich ist das in vielen Fällen auch ein Minimalkonsens und es ist immer davon abhängig, wie ambitioniert gehen da einzelne Staaten vor und wie sind die Dynamiken. Und es ist klar, wenn man unter so vielen Ländern verhandelt, dass da verschiedene Interessen auf dem Tisch liegen. Wir müssen uns nur noch mal vor Augen führen, bislang ist vor allem viel der wirtschaftlichen Stärke in unserem Land auf fossilen Energien basiert, noch immer. Und wir versuchen gerade diese ganze Transformation der Weltwirtschaft hinzubekommen. Und das geht natürlich auch für einige Staaten erstmal mit herben Verlusten einher, zumindest kurzfristig. Langfristig ist ja immer die Idee, dass es dann eben uns allen nützt, weil Klimakrise kann man nicht aufhalten. Aber vor dem Hintergrund ist es natürlich klar, dass das Ganze super schwierig werden kann.
Das ganz große Thema auf dieser COP29 ist also die Finanzierung des Klimaschutzes. Wie sind denn da die verschiedenen Positionen? Worüber wird da gestritten?
Einmal geht es um die Frage, für was werden diese Gelder mobilisiert, beziehungsweise was fällt da alles drunter? Also wollen wir das wirklich nur für Klimaschutz verwenden? Sollen da tatsächlich nur beispielsweise in Anführungszeichen nur Solarfelder in Entwicklungsländern finanziert werden oder Windparks. Fällt da vielleicht nicht auch Anpassung drunter? Also kann man da nicht sowas wie Moorschutz auch von bezahlen? Und dann ist die große Frage auch, gibt es nicht auch ein wichtiges Unterziel für Verluste und Schäden? Man hatte sich in Ägypten auf der Klimakonferenz ja schon auf einen Fonds für Verluste und Schäden geeinigt. Also Entwicklungsorganisationen kritisieren, dass der bislang noch nicht so wirklich ins Arbeiten gekommen ist. Und gerade für Länder wie Pakistan oder Bangladesch, die dann schnell getroffen werden von Fluten, wo weite Teile des Landes unter Wasser stehen, die müssen natürlich schnell auch an diese Gelder drankommen und im besten Fall ohne Bedingungen. Denn viele Klimafinanzierungen, die bislang schon so über den Tisch liefen, die waren Kredite. Also fast mehr als 2/3 der Klimafinanzierung war bislang Kredite. Und das treibt natürlich die Verschuldung vor allem von ärmeren Ländern weiter an. Also auch das wird noch zu klären sein.
Und über welche Summen sprechen wir denn? Woher kommt dieses Geld eigentlich?
Ja, gerade geht es ja um 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Seit 2020 bis 2025, 2022 wurde die Summe ja auch erstmals erreicht. Das sind öffentliche Gelder, also aus den Haushalten der einzelnen Länder in der Conference of Parties, aber auch private Gelder. Also da geht es schon auch um Kredite von Unternehmen. Und die Idee ist jetzt, diese Summe zu steigern auf mindestens 1 Billion.
So, we know trillions more are needed. Doing so is a crucial investment to protect the global economy and will be a fraction of the costs every nation will pay if we allow the climate crisis to keep running rampant.
Also Simon Steele, der Chef des UN-Klimasekretariats, der hat auch nochmal im Vorfeld gesagt, wir wissen eigentlich, trillions are needed, also im englischen Sprech Billionen werden da gebraucht. Und diese Forderung, die liegt auch schon auf dem Tisch von vor allem Verhandlungsdelegationen aus dem globalen Süden, dass man da eigentlich mindestens 1 Billion erreichen will.
Also eine Verzehnfachung.
Richtig.
Und wer soll diese Gelder dann in Zukunft bereitstellen?
Bei der Klimakonferenz beispielsweise wird ja immer mitgedacht, diese historische Verantwortung. Seit wir angefangen haben, fossile Energien zu verbrennen, seit Beginn der Industrialisierung 1850, welches Land hat da beispielsweise die meisten fossilen Energien verbrannt? Wer hat also die meisten Treibhausgase in der Atmosphäre verursacht und wer muss dementsprechend eventuell am meisten zahlen? Bislang ist das auf Ebene der Klimakonferenzen eben so gelöst, dass es die Industriestaaten sind. Die haben auch historisch Verantwortung und nach kommt jetzt die Diskussion immer mehr auf, dass natürlich auch neue große Emittenten, deren Emissionskurven vor allem seit 2000 in die Höhe geschossen sind, zum Beispiel China, mit auch in diese Klimafinanzierung einsteigen müssen, weil sie eben eine Verantwortung dafür haben. Also ich glaube, der größte Konflikt, der wird sich wahrscheinlich um die Erweiterung der Geberbasis entspinnen. Das hat Annalena Baerbock im Vorfeld auch schon mal gesagt und klargemacht bei einer Rede in Berlin.
Deswegen habe ich persönlich auch so adressiert an Golfstaaten, an China, an andere große Emittenten. Wir wissen, was unsere historische Verantwortung ist. Aber ihr müsst euren Beitrag auch leisten.
Sie hat da mit Ölstaaten und China geredet oder hat die vor allem im Blick, dass die eben mitzahlen sollen.
Lass uns nochmal auf diese ganz konkrete Handlungsebene schauen, also auf die Ebene, wo dann der Klimaschutz wirklich auch umgesetzt wird. Es gibt ja diese nationalen Klimaschutzziele, die in der EU eben gemeinsam definiert sind. Wie sieht's denn damit aus?
Also klar ist, diese Klimapläne der einzelnen Länder, die neuen Klimapläne mit hoffentlich ambitionierteren Klimazielen, die müssen bis Februar 2025 vorliegen. Und darin formulieren die einzelnen Länder ihre Klimaziele bis 2035, beziehungsweise sie formulieren, wie sie Klimaschutz betreiben wollen. Und die Frage ist eben immer, sind diese Klimaziele ausgerichtet an dem 1,5-Grad-Ziel? Also kann man damit wirklich effektiv Emissionen einsparen. Und diese Klimapläne generell gelten als das Herzstück des Pariser Abkommens. Alle 5 Jahre müssen die Länder diese Klimapläne vorlegen. Im besten Fall immer ambitionierter und dann eben für den kommenden nächsten Zeitraum, für die kommenden 10 Jahre festlegen, wie sie eben Klimaschutz im eigenen Land national auch umsetzen wollen. Und dann werden versetzt diese Klimapläne auch nochmal geprüft. Das ist quasi wie so ein kleiner Zahnradmechanismus, der da ineinander greift. Und gerade für kleine Länder, also Entwicklungsländer, die vielleicht weniger Geld für eigene Klimaschutzmaßnahmen haben, ist es natürlich umso relevanter, was da in dem Jahr auf der Weltklimakonferenz beschlossen wird. Denn je mehr Vertrauen sie in die Frage haben, dass da wirklich auch Gelder mobilisiert werden von den Industrienationen, desto ambitionierter können sie natürlich auch sagen, naja, wir haben irgendwie Ausbaupfade für Erneuerbare in unseren Klimaplänen mit drin und wir vertrauen darauf, dass wir das auch wirklich umsetzen können. Wenn wir jetzt diese ganzen Klimapläne der ganzen Staaten zusammennehmen, dann sind wir noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein müssten. Also bis 2030 müssen wir eigentlich unsere Emissionen, um eben Paris einzuhalten, um das Abkommen 1,5 Grad Grenze zu halten, müssen wir eigentlich die Emissionen reduzieren. Diese Lücke, die ist da riesig.
Janina, an der Weltklimakonferenz gibt es ja seit Jahren auch Kritik, auch immer mehr Kritik. Was genau wird denn da kritisiert und wer übt diese Kritik?
Naja, also vor allem, wenn du mit Klimaforschenden redest. Ich habe das neulich zum Beispiel mit Mojib Latif auf dem Extremwetterkongress getan. Dann sagen die, wenn man sie fragt, ja, was erwartet ihr euch denn von der Klimakonferenz jetzt?
Gar nichts. Wir hatten jetzt 28 Weltklimakonferenzen. Das Endergebnis war, dass der weltweite CO2-Ausstoß explodiert ist. Ja? Und es ist so eine Beruhigungspille, habe ich so das Gefühl. Die Menschen sollen das Gefühl haben, die Politik kümmert sich.
Er hat schon auch eingelenkt, die Politik tut auch was, aber eben nicht zielführend. Die Treibhausgase sind nach wie vor steigend. Und da ist schon die Frage, brauchen wir überhaupt noch die COPs, also die Umsetzung? Das ist so die Frage, die gerade im Raum steht. Er macht lieber einen Gegenvorschlag und sagt, wir könnten das ganze Jahr in kleinere Formate verschieben.
Die G20 zum Beispiel vereinigen 80% aller Emissionen, der weltweiten Emissionen auf sich. Wenn man sich vielleicht in so einer Runde mal treffen würde, könnte ich mir vorstellen, wäre das vielleicht zweckmäßiger, wo man dann auch so Kooperationen beschließen könnte, wo dann die Länder voneinander auch profitieren können. Ne?
Aber eigentlich ist doch jetzt so, es gibt eine riesen Aufmerksamkeit für diese COP. Ich hätte jetzt erwartet, dass die Klimaforscher sich auch darüber freuen. Also früher waren es ja ganz kleine Konferenzen.
Ja, wobei die Kritik ist ja auch schon berechtigt. Diese Konferenzen sind eben immer größer geworden. Das Ganze geht natürlich auch mit Emissionen einher. Diese Menschen fliegen dahin. Und die Frage ist schon auch, muss dieser Messeteil, der ja bei den COPs quasi auch mit am Start ist, es gibt immer diesen Verhandlungs- und dann diesen Messeteil, muss der wirklich immer größer anwachsen, weil da eben auch viele Unternehmen einen Ausstellungsbereich haben, die beispielsweise ihr Geld mit fossilen Praktiken verdienen.
Okay, also so ein bisschen kleiner, weniger Entourage und irgendwie Unternehmen und Lobbyisten wahrscheinlich auch. Was spricht denn aus deiner Sicht für die COP?
Es ist eben das Klima-Event des Jahres. Also da gucken wirklich alle drauf. Sind das jetzt wir, JournalistInnen und Journalisten? Sind das Staats- und Regierungschefs, die eben auch vor Ort sind? Da ist der UN-Generalsekretär und ich habe neulich zu dem Thema auch nochmal mit Lutz Weicher gesprochen. Der ist der Leiter des Berliner Büros der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch.
Wenn die Gefahr besteht, dass der UN-Generalsekretär mich darauf anspricht, dass meine Klimapolitik nicht ausreichend ist oder dass die New York Times darüber schreibt, das ist natürlich auch für PolitikerInnen ein anderer Anreiz, als wenn es so einen Moment nicht gäbe.
Man muss sich auch vor Augen führen, während diesen COPs finden ja Klimaproteste überall auf der Welt statt. Also es gibt einfach ein Momentum und es entsteht Druck. Naja, und manchmal, da entstehen unter Druck ja auch Diamanten.
Sag mal, und kann man nicht einfach ein kleineres Format wählen, dass da jetzt nicht irgendwie so viele Staaten mit am Tisch sitzen?
Ich habe das Lutz Weicher von Germanwatch auch nochmal gefragt, ob G20 beispielsweise wirklich zielführender wäre.
Wenn ich jetzt die Klimaverhandlungen in den G20-Prozess verschieben würde, dann würde ich die ambitionierten Länder, die sich für ein gutes Ergebnis einsetzen, verlieren und die Bremse hätte ich immer noch. Denn Russland und Saudi-Arabien habe ich bei der G20 zum Beispiel auch mit am Tisch sitzen.
Und wenn ich das Ganze jetzt in diese kleineren Formate verschieben würde, ist natürlich nicht zu erwarten, dass da super ambitionierte Klimaziele bei rauskommen. Und in diesem großen Verhandlungsprozess habe ich aber auch die Staaten mit am Tisch sitzen, die natürlich sagen, Leute, bei 1,5 Grad ist klar, wenn wir diese Grenze überschreiten, dann wird mein Inselstaat hier unbewohnbar sein. Wir müssen uns also auf wirklich ambitionierte Ziele zumindest erstmal hier einigen. Die Umsetzung, das ist ja immer bei diesen Klimakonferenzen, steht eben dann nochmal auf einem anderen Blatt.
Sag mal, wie schaust du denn jetzt auf die Wahlen in den USA? Donald Trump hat sich ja sehr, sehr deutlich im Vorfeld dazu geäußert, was er von Klimaschutz und was er von fossilen Energien, Öl, Gas hält. Welche Auswirkungen könnte das auf die COP29 haben?
Ja, natürlich geht das mit einem riesigen Vertrauensverlust international erstmal einher. Also für die Klimadiplomatie ist das nicht ganz unerheblich. Wir müssen uns jetzt nur mal vor Augen führen, die USA, die hat eben große historische Verantwortung, ist historisch der größte Emittent von Treibhausgasen weltweit und sollte deswegen eben auch super ambitioniert vorgehen eigentlich, gerade in der Frage der Klimafinanzierung für ärmere Länder, die ja auf dieser Klimakonferenz beschlossen wird. Und ob wir 1,5 Grad halten können oder nicht, das wird auch natürlich wegen der hohen Emissionen von den USA abhängen. Und natürlich ist Trump bei seiner letzten Amtszeit schon mal von dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten.
Nach dem angekündigten Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen hat US-Präsident Trump eine Wende in der Energiepolitik seines Landes angekündigt. So soll die Ölförderung in der Arktis und im Atlantik ausgebaut werden. Dabei gehe es um Gebiete, in denen das bislang verboten sei, so Trump. Darüber hinaus wolle er die Atomkraft wiederbeleben und den Export von US-Kohle und Flüssiggas fördern.
Es könnte wieder dazu kommen. Das heißt, natürlich steht das Ganze unter keinem guten Stern. Aber wenn wir uns jetzt nochmal an die Klimakonferenzen nach Trumps erstem Sieg erinnern, dann war das zwar auch so ein herber Schlag, ein Vertrauensverlust. Das schwächt so ein bisschen die Verhandlungsposition, weil man natürlich weiß, wenn die USA ambitionierte Ziele vorlegt, dann ist die Hoffnung auch groß, dass China vielleicht noch ambitionierter pokert oder andere Staaten eben auch ambitionierte Ziele vorlegen können. Aber selbst damals nach Trumps Sieg haben sich dann einzelne US-Staaten wie beispielsweise Kalifornien oder New York dann nochmal öffentlich bekannt zum Klimaschutz. Da gab es eher dann subnationale Partnerschaften, zum Beispiel auch mit Baden-Württemberg, also mit einigen Bundesländern hier in Deutschland, wo man sich dazu verpflichtet hat und gesagt hat, Erneuerbare ausbauen, das wollen wir weiter, Klimaschutz ist wichtig. Also New York ist nicht die USA beispielsweise. Wenn man Entwicklungsorganisationen so zuhört, jetzt nach dem Wahlsieg von Trump, sie setzen weiterhin drauf, dass diese subnationalen Partnerschaften funktionieren und die erneuerbaren Energien, dass die sowieso weitergehen. Denn das hat beispielsweise der Energy Outlook der Internationalen Energieagentur auch nochmal deutlich gemacht. Wir erleben schon einen rasanten Ausbau der erneuerbaren Energien. Die sind in vielen Teilen schon kostengünstiger als die fossilen. Und das aufzuhalten, das wird selbst für Trump wirklich schwierig.
Wenn man jetzt zum Schluss vielleicht nochmal auf die Zahlen schaut, was du gesagt hast, auf das bisher Erreichte dieser Weltklimakonferenz, muss man sagen, das ist echt extrem wenig dafür, wie groß das Problem ist. Da fällt die Bilanz jetzt eher negativ aus. Und wenn man auf der anderen Seite beispielsweise Lutz Weischer hört von dieser NGO Germanwatch, dann wirkt es so, als ob diese Konferenzen trotzdem eine Chance sind, diesen Druck aufrechtzuerhalten auf die Politik. Wie schaust du drauf, wenn man einen Strich drunter macht? Wie wichtig sind diese Weltklimakonferenzen? Wie wichtig ist Baku?
Also die Meinung der Wissenschaft, die ist ja vor allem, die Zeit läuft uns davon. Also die Uhr tickt und die Klimaforschenden werden immer nervöser und wir sehen eben einfach auch schon die Folgen und die Verluste und die riesigen Schäden in Milliardenhöhe, die uns da durch die Klimakrise ins Haus stehen. Und das wird in absehbarer Zeit mehr werden. Und das wird ja dann nicht nur eine Belastung für die Ökosysteme, sondern das wird ja auch eine Belastung für die Haushalte, für uns Menschen. Und deswegen, glaube ich, sind jetzt die entscheidenden Jahre, das umzusetzen. Und wir müssen uns wirklich fragen, was ist die Alternative? Was ist die Alternative zu diesen Klimakonferenzen, wo wir wirklich alle Staaten an einen Tisch bringen und nochmal auf die Agenda bringen, dass wir eine Atmosphäre haben und alle Treibhausgase in die Atmosphäre pusten und alle dafür verantwortlich sind, dass unser Planet eben weiterhin gesund bleiben kann und uns da helfen kann in der Bewältigung der Klimakrise.
Janina, vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Was bringt die Klimakonferenz COP29 in Baku? Darüber haben wir gesprochen mit Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion. Alles Aktuelle rund um die Konferenz findet ihr auf tagesschau.de und uns. Uns findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich auch überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Folgenautor ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Christine Frey, Viktor Weresch, Fabian Zweck und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Ich sage Tschüss und gebe euch noch einen Podcast-Tipp mit auf den Weg. Klimawandel, Artensterben, Kriege. Und diese Liste lässt sich fast noch beliebig verlängern. Es hagelt derzeit Krisen und alles steht mit allem auch irgendwie in Verbindung. Bei Hellblau, der 5-Minuten-Podcast zur Multikrise, kommen Expertinnen und Experten zu Wort. Die klären, wie der Stand der Dinge ist, wohin die Reise gehen könnte und vor allem auch, wie man bei all dem nicht verzweifelt.
Hellblau, der 5-Minuten-Podcast zur Multikrise von SWR Kultur. Es ist nicht nur der Klimawandel. Es ist auch das Artensterben, die Übersäuerung der Meere. Es sind wirtschaftliche Verwerfungen, Kriege, demografischer Wandel und die Liste lässt sich fast beliebig verlängern. Es hagelt Krisen und alles steht mit allem in Verbindung. Es ist eine Multikrise. Und egal, wie man zu all dem steht, man muss sich verändern oder man wird verändert. Was müssen wir wissen und was können wir tun, um uns im Guten zu verändern? Der Podcast lässt Expertinnen und Experten zu Wort kommen, um zu erklären, wie der Stand der Dinge ist, wohin die Reise gehen könnte und wie man bei all dem nicht verzweifelt. Alle Folgen von Hellblau findest du exklusiv in der ARD-Audiothek.